Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Es gibt vielleicht doch noch ein Fußballfest in der Stadt Zürich. Viele Parteien tun sich immer noch schwer damit, um ihre Gelder offenlegen. Der Kanton Schaffhausen nimmt einen neuen Anlauf für eine Schulreform. Und vor 30 Jahren hat Zürich brennt, ein Schwerpunkt zu der Jugendunruhe. Das Wetter, heute Abend kann es ein paar Schauer geben, morgen bleibt es dann wechselhaft mit Höchstwert um die 22 Grad. Am Mikrofon Dorothea Simeon. Neue Wendung im Streit ums Fernsehschauen in der Stadtzürcher Gartenrestaurants. Nach der Regelung, die heute gilt, dürfen die Beizer ja während der Fußballweltmeisterschaft kein Fernsehen draussen aufstellen. Der neue Zürcher Polizeivorsteher Daniel Leupi wird jetzt bei dieser Vorschrift aber über die Bücher. Oliver Futter.
Die Aufregung war gross. Beizer, Medien, Parteien und ein Haufen Fußballfans haben sich aufgeregt über die zwinglianische Haltung der Stadt Zürich. Nur ein paar wenige Gartenbeizen und Boulevardkaffee sollen während der WM voraussen dürfen im Fernsehen aufstellen. Trotz diesen Protesten hat es noch gestern bei der Stadtpolizei geheissen.
Also für diese WM wird man es gleich handhaben wie vor 4 Jahren.
Also kein Fernsehen voraussen. Heute Nachmittag verschickt dann das Polizeidepartement eine Mitteilung mit einer Frage als Titel. Bald grüne Karte für WM-Spielübertragungen in Gartenrestaurants und Boulevardcafés. Die grüne Karte zeigen wird offenbar der neue grüne Polizeivorsteher, wie sein Sprecher Robert Schosch erklärt.
Der Stadtrat Daniel Leupi hat die kontroversen Diskussionen, die in den Medien geführt wurden, sind intensiv verfolgt. Wir haben im Polizeidepartement auch ein oder andere E-Mail bekommen. Und er hat sich jetzt entschlossen, dass er das Thema nochmal aufgreift und in der Stadtratssitzung vom nächsten Mittwoch nochmal zur Diskussion stellt.
Je nach Entscheid gäbe es dann schon auf diese Fußball-WM eine neue Verfügung. Der Daniel Leupi handelt also schnell und unbürokratisch. Wartet nicht darauf, bis der Gemeinderat mit Vorstössen die langsame politische Mühle anstößt und die WM dann sowieso schon lange vorbei ist. Das sei sein Vorteil als Neuen im Amt, sagt Daniel Leupi, sein Sprecher.
Er kommt sehr unbefangen an die Themen an und kann natürlich entsprechend einfach auch die Berichterstattung, die Reaktion, wo wir sind, sehr objektiv auch entgegennehmen und so wie ihm in das jetzt auch richtig dunkel reagieren. Und in dem Fall ist es so, dass er findet, die Geschichte, die muss man nochmal diskutieren, die muss man nochmal anschauen. Die
Chancen stehen also gut, dass in 2 Wochen in der Stadt Zürcher Gartenbeizen doch noch richtige WM-Stimmung aufkommt. Mit Fernsehton, dafür ohne Polizeikontrolle und Bussen.
Welche Partei kommt von wem wie viel Geld über? Und für was? Das sind Fragen, die politisch nicht unwichtig sind. Vor allem die bürgerlichen Parteien haben sich bis jetzt aber immer dagegen gewehrt, um diese Frage zu beantworten. Die FDP vom Kanton Zürich hat gestern Abend zum ersten Mal den Schleier ein bisschen gelupft. Und wie machen es die anderen Parteien? Barbara Seiler.
Für die neue Offenheit der FDP in Sachen Geldquellen für die Parteiarbeit gibt es einen guten Grund.
In der letzten Zeit hat es immer wieder die Mutmaßungen gegeben, die FDP sei stark abhängig von gewissen Firmen oder Branchen etc. Uns stinkt das ein bisschen auf Deutsch gesagt, weil es einfach nicht zutrifft. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir einen Schritt vorwärts und zeigen, wie die Verhältnisse liegen.
Erklärt der Parteipräsident Beat Walti. Und so liegen die Verhältnisse. Die FDP hat im letzten Jahr Einnahmen von gut 1,4 Millionen Franken gehabt. Rund die Hälfte von dem Geld sind Spenden von Firmen und Privaten, wobei die Firmen nur einen kleinen Teil ausmachen.
Der Anteil eben von Firmenbeiträgen, von grossen, das sind deutlich unter 10%. Und da kann man überhaupt nicht von irgendwelchen Abhängigkeiten reden. Das ist auch bei unserem Budget nicht so ein maßgeblicher Teil, dass wir uns da auf irgendetwas einladen müssen. Im Gegenteil sind eben die privaten Zuwendungen für uns auch eine wichtige Vertrauensbasis, die zeigen, dass die Leute hinter dieser Politik stehen, die wir machen.
Über 500'000 Franken hat die FDP letztes Jahr von privaten Spendern bekommen. Weiter ins Detail will Beat Walti aber nicht gehen. Das gehört für ihn unter den Schutz der Privatsphäre der Spender. Ähnlich viel Geld wie die Freisinnigen hat die Sozialdemokratische Partei zur Verfügung. Die Spenden machen bei ihnen aber nicht einmal ein Sechstel von der rund 1,26 Millionen Franken aus, die die SP im letzten Jahr eingenommen hat, erklärt der Parteipräsident Stefan Feldmann. Und auch für die wenigen Spenden gelte.
Also auch dort hat es keine grösseren Beträge irgend aus der Wirtschaft oder anderen Kreisen. Wir sind also wirklich eine Partei, die fast ausschließlich durch die Beiträge von unseren Mitgliedern und Sympathisanten getragen wird.
Bedauern mag er das nicht, das gebe der Partei auch eine grosse Unabhängigkeit. Vergleichsweise bescheiden sind die Einnahmen von der CVP. Sie hat für die Parteiarbeit im Jahr zwischen 300 und 400'000 Franken zur Verfügung. Ein Drittel davon stamme aus Mitgliederbeiträgen, rechnet der Finanzchef Josef Wiederkehr vor.
Ein knapper Drittel stammt von den Behördenmitgliedern. Das sind Beiträge, die sie an die Kantonalpartei abliefern. Und ein weiterer Drittel, das sind so diverse Einkünfte, wo darunter auch die Spenden fallen. Das ist einerseits ein Gönnerclub, den wir haben, wo ja, rund 50 Personen Mitglied sind. Und verschiedene Firmenspenden, die dort drin kommen.
Weiteres Detail will aber auch er nicht gehen. Keine Zahlen gibt es von der SVP. Sie haben die Rechnung vor einem Monat an der Delegiertenversammlung offengelegt, hat der Parteipräsident Alfred Heer auf Anfrage vom Regionaljournal gesagt. Da habe ich mir das alles können sehen. Wer es interessiere, hätte halt da müssen dabei sein.
Die Schaffhauser Regierung nimmt einen neuen Anlauf zu einer Schulreform. Arbeitsgruppen haben in den letzten Monaten verschiedene Lösungen herumstudiert. Seit heute ist bekannt, dass sich Schaffhausen fürs Erste auf die Einführung von Schulleitungen konzentrieren will. Christa Edlin hat den Erziehungsdirektor Christian Amsler als erstes gefragt, warum.
Wir haben uns entschieden, dass wir das Projekt geleitete Schule vorziehen, eine Art wie ein Puzzleteil rausbrechen und das jetzt als Vorlage im Herbst 2010 vorgelagert bringen.
Die geleiteten Schulen, die sind ja in der Stadt Schaffhausen erst kürzlich abgelehnt worden. Wieso bleiben sie jetzt dabei und bringen jetzt das Projekt gleich?
Ich nehme die Abstimmungsresultate aus der Stadt sehr ernst. Man muss aber sehen, dass dort eigentlich vor allem die zwei Hauptpunkte von der Finanzierung, aber eben auch von der fehlenden kantonalen gesetzlichen Grundlage, eigentlich der Schaffhauser Souverän ganz sicher bewogen hat, um dort Nein zu stimmen.
Es gibt ja noch andere umstrittene Punkte. Die integrative Schulform und auch die Tagesstrukturen, lassen Sie denn die jetzt einfach mal weg?
Da ist so, dass nächstes Jahr, 2011, wir uns intensiv wieder an die Arbeit machen, zum Schulgesetz wieder aufzunehmen, die Arbeiten, nach dem ersten Umgang, der schwierig war. Und selbstverständlich werden dort die unbestrittenen, guten Sachen, die auch gut angekommen sind, wie bedarfsgerechte Tagesstrukturen oder auch Eltern haben Rechte und Pflichten oder auch eben die integrative Schulform, das wird dort eingebaut werden. Das hat man keinen Grund, um das irgendwie völlig zu ändern. Und aber die schwierigen Punkte, die werden selbstverständlich eliminiert, wie die Zweckverbände, die dann den Gemeinden quasi befohlen werden, oder auch die Streichung der Ortszulage der Lehrer.
Wie sehen Sie die Chancen, dass so ein Schulgesetz, ein Mini-Gesetz durchkommt?
Ja, ich bin sehr optimistisch. Ich glaube auch, dass es wirklich der richtige Weg ist, jetzt geleitet die Schule vorzuziehen und auch nachher die Schulgesetzvarianten, die wir werden bringen, da bin ich überzeugt, das wird eine gute Vorlage werden, die ganz sicher mehrheitsfähig wird sein. Aber es fehlt natürlich nicht vor intensiven Auseinandersetzungen im politischen, guten, demokratischen Sinn und dem stellen wir uns gern.
Die reformierte Kirche vom Kanton Zürich kürzt die Löhne der Pfarrerinnen und Pfarrer und weiteren Angestellten um 3%. Das hat der Kirchenrat, wie schon angekündigt, jetzt entschieden. Die Sparmaßnahmen sei nötig, weil die reformierte Kirche vom Kanton weniger überkommt und weil wegen der Wirtschaftskrise die Kirche auch weniger Steuern einnimmt. Die generelle Lohnkürzung um 3% aufs nächste Jahr hin muss noch vom Kirchenparlament der Synode Ende Jahr abgesegnet werden. Mit Spannung wird ein Entscheid von der kantonalen Gesundheitsdirektoren erwartet über die Zukunft der Spitzenmedizin in der Schweiz. Die Frage dreht sich vor allem darum, ob auch in Zukunft neben Bern auch in Zürich und in Lausanne Herztransplantationen sollen stattfinden. Eine Expertengruppe hat sich für nur noch zwei Standorte in der Schweiz ausgesprochen und der Bundesrat drängt die Kantone auf einen Entscheid. Gesundheitsdirektoren haben sich gestern und heute zu einer Aussprache getroffen und wollen am 6. informieren. Radio DRS berichtet darüber. Ein Streit zwischen zwei Personengruppen bei einer Disco in Wallisellen in der vorletzten Nacht hat zwei Schwerverletzte gefordert. Jetzt hat die Polizei den zweiten Angreifer zu Genf verhaften. Wie die Zürcher Kantonspolizei weiter mitteilt, hat man auch sein Auto, mit dem er das Opfer angefahren haben, sichergestellt. Der eine von den beiden Opfern schwebt immer noch in Lebensgefahr. Ein 39-jähriger Polizist von der Zürcher Kantonspolizei hat sich gestern Nachmittag nach einem Einsatz in den Fuß geschossen, wo er seine Dienstwaffe wollte versorgen. Die leichte Verletzung konnte ambulant behandelt werden, teilt die Polizei mit. Schon vor einem guten Monat ist einem anderen Polizist etwas Ähnliches passiert. Auch der hat damals den Holster am Oberschenkel und nicht am Gurt gedreht und es hat sich ein Schuss gelöst, wo er seine Waffe versorgen wollte. Die Zürcher Kantonspolizei greift jetzt die Massnahmen, sagt der Sprecher Marcel Strebel.
Wir werden sicher verhindern, dass noch weiter etwas passiert. Insbesondere das Holster darf man nicht mehr auf Oberschenkelhöhe tragen, also nur noch im Gurt. Und dann wird man auch die Mitarbeitenden natürlich im Umgang mit den Waffen noch mal sensibilisieren.
Die Polizei untersucht außerdem die genauen Umstände vom jüngsten Vorfall. Wenn Museen und Musik aufeinandertreffen, dann fängt es an zu klingen. Wie das genau tönt, kann man an den nächsten beiden Wochenenden hören. Dann begleiten die Zürcher Musikschulen nämlich verschiedene Ausstellungen mit ihren Instrumenten und bringen die Museen zum Tönen. Die Fanny Kerstein hat schon ein Ohr voll genommen.
Die Zeit ist da. Die jungen Musikerinnen und Musiker von der Musikschule Küsnacht üben auf ihren Geigen und Celli für ihren grossen Auftritt am Sonntag. Nervös sind sie nicht.
Also wenn es schlimm ist, dann weiss ich nicht, aber manchmal denke ich einfach nicht daran denken und dann ist es eigentlich wieder gut.
Also schon ein bisschen nervös, aber ich freue mich auch.
Ich habe ja schon mal ein Cello-Konzert und jetzt weiss ich, wie es ist und bin nicht mehr so nervös.
Rund 20 Formationen musizieren am Sonntag im Ortsmuseum zu Küsnacht zum Thema Vögel. Musik und Museum passen zusammen, sagt Elisabeth Abgottspohn, die Leiterin vom Museum. In der Sonderausstellung «Nanu – Natur» kommen besondere Bewohner vom Küsnachter Doppel vor, neben verschiedenen Vögeln oder Moorbläuling, ein Schmetterling, der sich als Raupe von Ameisen adoptieren lässt. Er schmeckt nämlich wie eine Ameise und die fallen darauf rein.
Und darum passiert das da ein bisschen wie beim Kuckuck. Die Ameisen treibt dann die Raupe ins Ameisennest. Und sie füttert die besonders gut, weil sie meint, es sei eine Ameisenlarve.
Neben dem Kuckucksfalter kommt im Musikprogramm die ganze Vogelwelt vor. Und das den ganzen Tag. Das Programm heisst ja auch Early Bird und Nachteule. Der Early Bird weckt am Morgen um 8 Uhr die Leute vom Kirchenturm aus mit Trompeten und die Nachteule spielt Blues. Dazwischen kommen Zugvögel vor, Pinguine, ein Singvogelkinderchor und nochmal der Gucker. Das Programm «Die Küsnacht» ist nur eins von vielen, das unter dem Namen «Klingende Museen» Musik ins Museum bringt. Quer durch den Kanton kann man in rund 30 verschiedene Museen hineinschauen und hören. Susanne Gilg, Präsidentin vom Verband Zürcher Musikschulen.
Sie können eine Führung machen in der Kieburg, hören da interessante Harfenklänge oder sie gehen zum Beispiel ins Bergwerk auf Horgen, machen eine Stollenfahrt, lernen dort etwas über den Kohlenabbau und gleichzeitig werden sie an verschiedenen Stationen von einem Musikensemble empfangen. Es gibt aber auch Ausstellungen, die zum Beispiel ernste Themen haben, wie Kriegszeit. Also es ist eine ganze Bandbreite da.
Die Idee, die Museen zum Klingen zu bringen, ist vom Museumsverband gekommen und bei den Musikschulen sofort gut angekommen. Rund 4'000 Kinder und ein paar hundert Erwachsene sind jetzt an den zwei nächsten Wochenenden im Einsatz. Profitiert haben bei diesem Projekt beide Seiten, sagt Susanne Gilg, die Musikschulen und die Museen.
Einerseits haben die Museen ganz tolle Räumlichkeiten, die oftmals leer sind. Andererseits die Musikschulen haben sehr viel auch Ensemble und sind sehr dankbar, wenn man eben einmal in einem attraktiven Umfeld Sachen präsentieren und nicht nur in einem Singsaal muss musizieren. Der andere Aspekt ist wirklich auch das Zeigen, was alles gemacht wird. So vielseitig wie die Museen sind, so vielseitig wird nämlich auch die Musik hat.
Von Jazz über klassische Musik bis zu Stubenmusiken hat es für jeden etwas. Und weil die Aufführungen über den ganzen Tag verteilt sind, kann man auch gut mehr als ein Museum besuchen.
Mehr Informationen zum Anlass «Klingende Museen» gibt es auf unserer Homepage regionaljournal.ch.
Das ist das Regionaljournal Zürcher Fuss auf DRS 1. Es ist 17:45. Am Sonntag ist es genau 30 Jahre her, seit die grossen Jugendunruhen in der Stadt Zürich ausgebrochen sind. Ab dann war Zürich 2 Jahre lang eine bewegte Stadt gewesen. Jugendliche und Polizei haben sich immer wieder Strassenschlachten geliefert. Der Hans-Peter Künzi schaut nochmal auf den heissen Sommer 1980 zurück.
Das war das Regionaljournal Zürich Schaffhausen, ein Tag nach der grossen Demonstration.
Radiostudio Zürich, Regionaljournal.
Unsere Schlagzeile. Eine traurige Nacht, als der Kommentar vom Polizeivorstand von der Stadt Zürich zu der grössten Krawall seit 1968 Zürich von der Nacht auf heute.
Tatsächlich, am Abend vorne ist in Zürich etwas passiert, das alle überrascht hat. Vor dem Opernhaus haben etwa 200 Jugendliche gegen den geplanten Kredit für das Opernhaus und für Alternativkultur demonstriert. Zuerst ein bisschen Demo, dann Scharmützel mit der Polizei und am Schluss Krawall bis in die Nacht. Demonstranten und Polizei haben sich gegenseitig die Schuld zugeschoben und der damalige Stadtpräsident Sigmund Wittmer hat nicht verstanden, warum die jungen Leute auf die Strasse gegangen sind.
Wir haben ein enorm breites Angebot mit Freizeitzentren und dem provisorischen Jugendhaus und so weiter, wo die jungen Leute, wenn sie wirklich sich wollen, vergnügen, auf die verschiedensten Arten, wo sie auch ihre berühmte Musik, die so leislig ist, bekanntlich, will hören. Die Möglichkeiten bestehen durchaus, aber offenbar ist es so, dass man ihnen einredet, sie sollen mit dem nicht zufrieden sein.
Sie sind tatsächlich unzufrieden gewesen, die Zürcher Jugendlichen. Und die Musik, die am Sigi Wittmer offenbar überhaupt nicht gefallen hat, hat einen wichtigen Stellenwert gehabt. Der Punk-Song «Zürich brennt» ist zum Soundtrack von dem heissen Sommer 1980 geworden. Immer wieder hat es Demonstrationen gegeben, manchmal friedlich, häufig gewaltsam. Demonstranten sind meistens vermummt gewesen, ab und zu aber auch nackt. Die Bewegung hat eigene Radios gehabt, eigene Zeitungen und Flugblätter mit Parolen wie «Wir wollen alles aber subito», «Freie Sicht aufs Mittelmeer» oder «Machen aus dem Staat Gurkensalat». Und manchmal haben die bewegten Jugendlichen auch ganz ruhig und sachlich geschildert, was sie denn eigentlich wollen.
Wir haben ein konkretes Ziel. Das Ziel ist, dass wir leben auf dieser Welt, und zwar leben, wie sich das Leben lässt. Eben in unserer Kultur, oder? Unsere Musik, unsere Malerei und auch unsere Schreiber. Oder? Also, darum brauchen wir auch einen Ort, wo wir leben können. Ich meine, am Opernhaus gibt es Platz, oder? Da stehen jetzt Millionen raus und die Autos haben auch überall Platz. Aber also, ich finde, wir sollten auch noch Platz haben auf dieser Welt.
Der Platz ist dann auch groß. AJZ, das autonome Jugendzentrum hinter dem Hauptbahnhof, dort, wo heute der Garparkplatz ist. Ausführlich berichtet über die Jugendunruhe haben natürlich auch die Medien. Im Schweizer Fernsehen ist eine Telebühne, die Vorgängersendung von der Arena, vorzeitig abgebrochen worden und in einer anderen Diskussionssendung ist es zum legendären Auftritt vom Ehepaar Müller gekommen, wo als Vertreter von der Bewegung plötzlich eine ultra-härte Linie vertreten und so die Stadträtin Emilie Lieberherr aus dem Konzept gebracht hat.
Was wir heute brauchen, ist die Armee. Ich kann nur darauf plädieren, ohne Armee kommen wir dieser Jugendbewegung nicht mehr. Und dann steht morgen die Revolution vor der Tür und dann haben wir den
Kurs. Ich finde auch, dass die Kinder, also ich bin einfach wirklich für massiveres Vorgehen.
Also Herr Hürmeier, wenn Sie jetzt nicht Herr der Lage werden, dann laufe ich Ihnen da davon.
Zwischendurch ist es immer wieder zu Demonstrationen und Krawall auf der Straße gekommen. Die Bevölkerung hat sich in 2 Lager geteilt. Die, die Verständnis hatten für die bewegte Jugend, und die anderen.
Die verdammten Sohlkeiber! Wir gehen verkrampfen von morgen bis am Abend. Und ihr macht euch unser Zeug kaputt, das wir jahrzehntelang aufgeschafft haben. Verstanden ihr eigentlich?
Nach dem heissen Sommer 1980 ist es noch weitergegangen, mehr oder weniger bis Ende 1981. Bilanz in diesen 2 Jahren laut einer Zusammenstellung, die die Weltwoche mal publiziert hat. 3'900 Verhaftungen, 500 Verletzte, 5 Demonstranten, die wegen Gummigeschoss ein Auge verloren haben und 3 Tote. Ein Polizist, der in der ersten Krawallnacht einen Herzinfarkt hatte, eine junge Frau, die sich am Bellevue selber angezündet hat und ein Jugendlicher, der ein paar Jahre nachher an der Spätfolge von einem Knüppelschlag von einem Polizist gestorben ist. Dann war der Flächenbrand gelöscht. Zürich hat nicht mehr gebrannt. Was aber geblieben ist, Zürich ist wegen dieser 80er-Jahr-Bewegung kulturell, aber auch gesellschaftlich offener geworden.
Hans-Peter Könzi. 30 Jahre also ist es her, seitdem die Opernhauskrawallen eine enorme Bewegung in die Stadt Zürich gebracht haben. Damals für die Protestbewegung an vorderster Front dabei war auch die Fotografin Olivia Häusler. Vor kurzem ist ein Buch von ihr zu dem heissen Sommer erschienen. Der S2-Kulturredaktorin Karin Salm hat mit der Olivia Häusler über die Zeit vom Umbruch geredet.
Olivia Häusler, wir sitzen vor Ihrem Buch, wo Sie so das fotografische Material ein bisschen zusammengefasst haben vom Ausbruch von der Zürcher Jugendunruhe. Wie ist das, wenn man das jetzt 30 Jahre später anschaut und hat müssen Bilder auswählen? Was kommen denn da für Erinnerungen, respektive was kommen Ihnen für Erinnerungen?
Also die Bilder haben mich eigentlich diese 30 Jahre ziemlich eng begleitet. Ich habe jedes Mal, wenn ich gezügelt habe, von Wege zu Wege die Kisten umbiegen. Ich habe sie eingescannt, zum Teil auf mein Internetarchiv da. Die Bilder haben mich eigentlich wirklich nie in Ruhe gelassen. Die Auswahl, die jetzt im Buch gezeigt wird, das sind Bilder aus dem öffentlichen Raum, was abgegangen ist während der Demos. Das sind Bilder, die sehr kompakt sind. Es ist viel Tränengas, Rauch dabei, man sieht viel Polizei. Mein Gefühl ist zum Teil, es ist kein gutes Gefühl, weil es ist damals wirklich Krieg gewesen und wahnsinnig viel Aggressivität von Seiten der Behörden. Die Polizei hat wahnsinnig reingeschlagen, die Leute sind unter die Räder gekommen, sind zum Teil nicht mehr unter uns und es ist nicht nur gut.
Wenn ich jetzt die Fotos anschaue, Sie haben vorher so ein bisschen das Kriegerische erwähnt, oder mit dem Tränengas-Einsatz, viel Polizei, die zu sehen ist. Wenn ich jetzt die Fotos anschaue, habe ich das Gefühl, es ist auch so eine merkwürdige Mischung zwischen einer Aggression und manchmal einer totalen Ruhe. Es gibt ganz viele Passanten, die da geschallt und da stehen mit den Händen im Hosensack und schauen einem Theater zu.
Ja, so ist es gewesen. Das ist das Merkwürdige. Weil eben so viel passiert ist auf der Straße in dieser Zeit. Es ist wirklich kompakt gewesen. Es sind Zehntausende von Leuten an den Demos gewesen. Nicht am 1. Mai, sogar am 1. August, am Schweizerischen Nationalfeiertag. Und die Leute sind natürlich auch quasi regelmässig in der Stadt rumgespaziert, weil sie gewusst haben, dass etwas passiert. Und das ist das Merkwürdige an dem Ganzen, dass der Prozess, der das dann ausgelöst hat, also auch mit Leuten, die weniger sich um die Demos oder um die politischen Inhalte gekümmert haben, sondern eben einfach, weil es ein Happening war. Viele Leute haben natürlich auch wahnsinnig gute Ideen gehabt während der Bewegung. Man hat gelacht miteinander, man hat einfach, wenn man eine Idee gehabt hat, man es umgesetzt. Und das ist das Wahnsinnige gewesen.
Ich würde gleich eben noch fragen, quasi, was jetzt die Jugendunruhe für Zürich gebracht haben. Ich würde jetzt mal sagen, auf der kulturellen Ebene kann man schon sagen, irgendwie die Rote Fabrik ist etwas gewesen, der Popkredit, dass es so etwas gegeben hat in der Stadt Zürich und immer noch gibt. Also die Jugendunruhe, die haben schon Spuren hinterlassen.
Ja, sicher. Die Veränderung, die es gegeben hat, die ist sehr nachhaltig gewesen, die ist immer noch rum. Die meisten Leute sind aus dieser Bewegung eben gekommen. Das Sozialamt war nachher voller Leute aus der Bewegung. Die haben die Idee dann auch umgesetzt und das spürt man heute schon. Also wenn jemand eine Band aufmachen will, kann er das mit grosser Unterstützung von der Stadt schon. Es hat mehr Freiräume gegeben, es ist richtig öffentlich gegangen, es hat mehr Bars, es hat mehr kulturelle Angebote. Zürich ist inzwischen eine Hochburg geworden für kulturelle Anlässe. Die Leute fliegen von Berlin da an irgendwelche Konzerte. Es ist schon fast ein Übermass an Angebot.
Und das Buch, soll jetzt das ein Mahnmal sein? Soll das eine Erinnerung sein? Es hat ja auch so ein bisschen etwas Melancholisches eigentlich, das Buch. Aber auch schön, weil sie so gross sind und Bilder wirklich viel Platz dürfen haben.
Ja, das Buch ist so ein bisschen augenweit. Es sind grosse Bilder, man kann drin einiges entdecken. Man kann auch sehen, wie sich die Stadt verändert hat in diesen 30 Jahren. Architektonisch, die Leute, wie sie angezogen sind. Es ist ein absoluter ein Zurückgreifen bildhaft in eine Welt, die für die jetzige Jugend überhaupt nicht da ist. Man kennt es nicht. Und klar, es ist eine Art ein Revival. Die Bilder sind jetzt in dem Buch und kommen wieder an die Luft und zu der Bevölkerung und man kann es anschauen. Ja, ich denke mir nicht, dass es melancholische Auswirkungen hat. Ich denke eher, es ist Erinnerung und sind die meisten Bilder hat man noch nicht gesehen und kennt man noch nicht und darum wollte ich das auch machen.
Das finde ich interessant, was Sie gesagt haben, eben, dass man quasi auf der einen Seite ist es eine Dokumentation von diesen Jugendunruhen und gleichzeitig erzählt sie ja eben noch eine andere Geschichte, wie sich Zürich verändert hat, wie man sich anders angelegt hat, auch mich denke, manchmal so die ganzen Körperhaltungen sind anders entspannt, das wirkt alles ein bisschen schlimmer.
Ja, ich meine, wir sind damals eine Provinzstadt gewesen und heute sind wir eigentlich aufgestiegen zu einer Weltstadt. Und das ist das Spannende an Fotografien, das ist das, was mich interessiert. Natürlich interessiert mich auch die Form der Fotografie, dass ich einen Inhalt mit dieser Form verbinden kann. Das ist auch immer eine Kunst. Ich kann nicht einfach ein Bild nach dem anderen zeigen, um das rein dokumentarisch zu bringen, sondern ich wollte die Wirkung ein bisschen durch die Grösse von dem Buch vermitteln.
Die Fotografin und Aktivistin Olivia Häusler, die das Buch «Zürich Sommer 1980» herausgegeben hat, im Interview mit Karin Zahl. 30 Jahre Opernhaus Krawall Zürich. Unsere Beiträge zu dem Thema finden Sie zum Nachlesen auf unserer Internetseite regionaljournal.ch. Dort können Sie unsere Abendsendung auch als Podcast abonnieren.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Vom eigenen Erfolg überrumpelt. Seit 20 Jahren gibt es die Zürcher S-Bahn und sie ist am Anschlag. Wie kann man so ein dichtes Netz überhaupt noch ausbauen? Wir fragen, ein Verkehrsprofessor gibt Antwort. Die Psychologie von einer Kuh, die sollte man kennen, wenn man über eine Weide wandert, auch ohne rote Socken. Nach einem weiteren Unfall zu Uznach sind wir unterwegs mit einem Kuhflüsterer. Und Amtsschimmel fressen keine Glasse. Eine Erfahrung, die ein Verkäufer zu Bern gemacht hat. Regionaldiagonal, morgen Mittag nach den 12 Nachrichten, hier auf DRS 1.
Das ist das Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Es ist 6:03. Wie es Wetter morgen wird, die Prognose hat Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend gibt es immer noch ein paar Regenschauer. Vor allem so am Hörnen im Oberland und im Schaffhausischen, aber auch in den übrigen Gebieten bleibt es nicht zu 100% trocken. Morgen geht es zuerst doch ziemlich sonnig los. Dann wachsen wieder Quellwolken in die Höhe und aus denen kann es dann ganz vereinzelt am Nachmittag auch wieder einen Regenguss geben. Das primär im Oberland und Richtung Seedamm, sonst bleibt es doch meistens trocken. Am Morgen zeigt das Thermometer etwa 8 Grad der Glatt entlang, am Nachmittag erwarten wir in Freitag und im Säuliamt etwa 21 Grad, im Limmental sogar 22 Grad. Am Sonntag ist es meistens grau, zuerst aber doch noch trocken. Ab Mittag kommt dann vom Schwarzwald her kräftiger Regen auf, dazu blass starken bis stürmischen Nordwestwind. Vor dem Regen gibt es nochmal rund 17 Grad.
Zum Schluss von dieser Sendung hier nochmal die wichtigsten Themen vom Tag. Fußball schauen in einer Gartenbeiz in Stadt Zürich wird vielleicht doch noch möglich. Der neue Polizeivorsteher Daniel Leupi wird die geltende Regelung im Stadtrat nochmal auf den Tisch bringen und allenfalls noch auf die Weltmeisterschaft hin anpassen. Jetzt dürfen die Wirte ohne Sonderbewilligung in ihrem Garten kein Fernsehen aufstellen. Die Schaffhauser Regierung nimmt einen neuen Anlauf zu einer Schulreform. Arbeitsgruppen haben in den letzten Monaten verschiedene Lösungen umstudiert. Die Regierung will die Reform erst einmal sanft angehen. Fürs Erste sollen darum an der Schaffhauser Schule Schulleitungen eingeführt werden. Die reformierte Kirche vom Kanton Zürich will die Löhne der Pfarrerinnen und Pfarrer um 3% kürzen. Das hat der Kirchenrat jetzt entschieden. Die Sparmaßnahmen sind nötig, weil einerseits der Kanton weniger zahlt, andererseits die Kirche aber auch weniger Steuern einnimmt. Die Lohnkürzung muss noch vor der Kirchensynode abgesegnet werden. Ein 39-jähriger Polizist von Zürcher Kantonspolizei hat sich gestern Nachmittag nach einem Einsatz in den Fuss geschossen, wo er seine Dienstwaffe hätte versorgen wollen. Die leichte Verletzung hätte ambulant behandelt werden können, das teilt die Polizei mit. Und das war das Regionaljournal Zürich Affusen an dem Freitagabend. Redaktion Oliver Futter, am Mikrofon war Dorothea Simeon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.